Liebe Gemeinde, freut mich, nach der Einweihung mal wieder bei euch zu sein. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist, 6 Jahre. So vergeht die Zeit. In dem Suchen nach Gottes Wort ist mir folgender Vers nachgehallt aus der Osterzeit, die wir gerade hinter uns haben. Und ich zitiere einen dunklen Satz aus Markus 15, 34. Und in der 9. Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lema sabachthani, was übersetzt ist, mein Gott, warum hast du mich dahingegeben oder verlassen? Als meine Eltern Christ wurden, das ist schon lange her. Mein Vater war durch und durch Atheist. Erinnere ich mich, ich war 5 Jahre, als sich das ereignete, dass sich A, in unserer Familie eine Menge geändert hat. Aber ein Satz war mir sehr markant geblieben als Kind. Da war in unserem kleinen Saal, wo sich so eine Gemeinde von 30 Mitgliedern traf, vorne ein Kreuz. Das hat irgendjemand aus der Gemeinde gebastelt. Und es wurde oft betont, wir sind die richtige Kirche, weil unser Kreuz ist leer. Und ich dachte mir, das ist fast ein Déjà-vu. Und zeigt aber auch die theologische Positionierung, dass wir, und das ist auch menschlich, zutiefst Ostersonntag mehr mögen als Karfreitag. Stimmt's? Irgendwie würden wir uns freuen, dass es nur Ostersonntag gibt. So, tara, Auferstehung, mal eben schmerzfrei den Tod überwunden und so weiter. Und Schuld beglichen. Aber der Karfreitag, er liefert die Grundlage für Ostersonntag. Und so kann es sein, dass man, wie das auch im Alter so typisch ist, man alles so ein bisschen verdrängt, was nicht so schön war im Leben. Und auch seine eigene Biografie bereinigt, habe ich oft erlebt im Gespräch mit älteren Menschen, so dass eigentlich immer so ein Satz kam, früher war alles schöner. Dabei sind ein paar Dinge aussortiert worden, die trotzdem zum Leben gehören und die wir nicht verdrängen dürfen. Weder Karfreitag, was da geschehen ist, noch in unserem eigenen Leben. Wenn wir diese Dinge nicht ordnen von der Bibel her, werden wir wahrscheinlich in unserem Glauben arg orientiert, also irritiert werden. Mich rief jetzt gerade vor 6, 7 Tagen, so die letzten 1,5 Jahre mehr Telefonseelsorge gemacht, durch die Begleitung meiner Frau, ein Pastor einer großen Gemeinde an und sagt, Ingolf, schick mir mal ein paar Predigten, ich bin in einer großen Krise. Wir haben so tolle Jahre, Gemeinde gewachsen, Heilung, Bekehrung und so weiter. Und während wir da immer höher weiter unterwegs sind, sind wir jetzt total im Tal. Ein Todesfall nach dem anderen, eine Krankheit nach der anderen und so weiter. Meine Theologie stimmt nicht mehr in der Praxis, die meinen Alltag ausmacht. Naja, wir halten ja zusammen. Ich habe ihm ein paar Predigten geschickt. Ich hoffe, es hilft ihm. De facto ist es so, dass das Leben von Jesus von vornherein mit dunklen Wolken bestückt war. Und seine Warum-Frage ist der Gipfel seines Leidens. Alles, was er durchlebt und durchlitten hat, schon als Baby, Flüchtling, man stelle sich das vor, in unserer Zeit der Syrien-Krise, oft vor Augen geführt aus anderen Familien, dass das Leben von Jesus eben nicht leicht war. Nicht zuletzt auch, weil er sich mit der spirituellen Welt der Finsternis auseinandersetzte und dort arg bedrängt wurde. Man denke an seine Fastenzeit in der Wüste. Und dann eben so voller Liebe zu dem Volk Israel seine große Liebe und abgelehnt zu werden. Ich weiß nicht, ob jemand das mal in seinem Leben so durchlitten hat, so einseitig verliebt sein. Es tut so weh, wenn von der anderen Seite nichts kommt oder eine vorhandene Liebe von einer Seite abgebrochen wird und man liebt einseitig weiter. Jesus liebte Israel und es kam nichts zurück. Es kam zu dem Sein und sie nahmen ihn nicht auf. Und selbst die Kirchenleiter, Synagogenvorsteher waren eigentlich ständig auf Distanz und haben versucht, Jesus schlecht zu reden. Das hat er alles tapfer durchlitten. Und auch, dass seine eigenen Freunde, mit denen er 3,5 Jahre Tag und Nacht verbracht hatte, in seiner persönlichen dunklen Stunde sich von ihm abwandten, einer sogar ursächlich ihn verraten hat, das ist alles sehr schmerzhaft, trifft die Seele fast wie ein Giftpfeil. So ist das, was er am Kreuz sagt, aber der Gipfel des Leidens, denn er sagt Vater und spricht jetzt zu seinem himmlischen Vater im Himmel. Warum? Und diese Warum-Frage traut man Jesus, dem Allwissenden, gar nicht zu. Aber sie gehört mit zu seiner Biografie. Wer heute Warum fragt, wird oft oberlehrerhaft abgekanzelt. Du musst Warum sagen, du musst Wozu sagen und so weiter. Es gibt da so ein paar leicht hintröster Gedanken. Aber es gibt einen tieferen Sinn. Und den dürfen wir ob eines leeren Kreuzes nicht vergessen, ist der Impuls, das nochmal in eure Erinnerung zu bringen. Möglicherweise kennen wir auch Gespräche mit Menschen, die wir auf den Glauben angesprochen haben und die überhaupt an die Gottesexistenz nur mühsam glauben können, was sie uns da an Gegenargumenten bringen. Wenn es einen Gott gäbe, warum lässt er Schicksalsschläge zu? Warum Krieg? Warum Leid? Warum Hunger? Und so weiter. Warum müssen unschuldige Kinder leiden oder müssen vor der Zeit sterben? Man spürt, dass diese Leute das Leid, das da ist, in einer Weise fassungslos, auch ohnmächtig ertragen. Und wir werden ja überschüttet mit Leitmeldungen, weil sich eben die schlechten Nachrichten auch besser verkaufen lassen. Und das landet ja irgendwo. Wir sind ja kein Stein. Wir sind ja Menschen aus Fleisch und Blut. Wir haben ja Empfindung. Und das macht was mit uns. Das macht uns entweder schmerzt es dauerhaft und schürt Ängste oder wir verhärten unsere Empfindungen und lassen das nicht mehr so nah an uns ran und werden ironisch. Ironisch ist eine Art der Kompensation, wenn man im Leben bitter geworden ist. Und die Menschen, die sagen, also wenn es einen Gott gibt, warum lässt er das zu? Da ist auch ein Stück Bitterkeit eingekehrt. Du sagst, ich habe eine ganz andere Vorstellung von Gott. Nun, einem Nichtchristen kann ich das schnell erklären und sagen, auf der einen Seite muss man sehen, dass Gott dem Menschen die Verantwortung gegeben hat, auf dieser Erde zu herrschen. Natürlich idealerweise mit ihm und seiner Weisheit und Macht. Und alles, was der Mensch hier an Fehlhaltung und Fehlentscheidung trifft, dafür können wir Gott doch nicht die Schuld in die Schuhe schieben, da müssen wir untereinander aufräumen. Wir müssen Friedensgespräche führen, um nur mal das Kriegsbeispiel zu nehmen. Aber es gibt auch so Einzelschicksale, jedenfalls bei uns gab es so eins, das einen ganzen Ort erschütterte. Da ist eine Mutter von 2 Kindern. Der Ehemann ist auf der Arbeit. Das älteste Kind ist knapp 3, spielt in der Küche, während die Mutter ihr Säugling, gerade mal 6 Wochen alt, auf der Badewanne Wickelaufsatz trocken legt, hört sie ihr anderes Kind, auch ein Mädchen, ächzt und stöhnen und rennt in die Küche, sieht, sie hatte die Tür unter der Spüle aufgemacht und da so eine Rohrreinigerflüssigkeit getrunken. Und sie hat sofort begriffen, hier geht's um Leben und Tod, nimmt dieses Kind, nimmt den Autoschlüssel, rennt raus, fährt Richtung Notaufnahme, Buchholz liegt da 10 Kilometer weg, also 10 Minuten, und vergisst das Baby auf der Wicke vor lauter Panik, ruft ihren Mann auf der Arbeit an, der setzt sich ins Auto, rast nach Hause, sie kommt im Krankenhaus an, das Kind stirbt auf der Intensiv, der Mann rast so schnell nach Hause, das Kind auf dem Wickeltisch vor Augen, fährt gegen Baum, weil er ein anderes Fahrzeug ist, raus und stirbt. Und später findet man das Baby, hat sich Genick gebrochen und die Frau ist allein. Da hat sich unser ganzer Ort gefragt, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Und manche Leute gehen dann gegen Gott. Wenn es einen Gott gibt, warum lässt er sowas zu? Jesus hat uns aufgeklärt, dass es mehr gibt, als wir sehen. Und er spricht von Satan in Johannes 10, Vers 10 als von einem Dieb, der nur kommt, um die Menschen zu bestehlen, zu töten, zu verderben. Macht deutlich, dass es Dinge auf dieser Erde gibt, die haben einen bösen Adressaten. Den gilt es mit zu beachten, damit wir nicht an Gott bitter werden oder uns irritieren lassen. Jesus selbst lehrte in Bezug auf Leid, interessanterweise seine Jünger früh, Markus 8, 31, sagte er und fing an zu lehren, der Sohn des Menschen, und er sprach immer von sich, weil wir Menschen sind die Ursache, dass er Mensch werden musste, sagte, er muss viel leiden. Der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden und getötet werden. Und macht also sein Leidensprogramm offen und transparent, wie man das unter Freunde so tut. Und dann redete er diese Worte in Offenheit und Petrus nahm Jesus beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Man stelle sich das vor. Er hatte auf Jesus gesetzt und damit auf Sieg. Er hat genug mit Jesus erlebt. Die Brotvermehrung, Sturmstillung, Lahme gehen, Blinde sehen. Er hat genug Glaubensvitamine in sich. Und jetzt kommt Jesus mit einer neuen Theologie des Leidens. Und das passt dem Christen Petrus überhaupt nicht und sagt, nix, Freunde, so geht das nicht. Jesus, da muss ich dich mal ein bisschen ausrichten. Also da tadel ich dich. Falsch gedacht, wenn du schon solche Gedanken denkst, nachher wird das auch noch so. Das musst du komplett verdrängen und abwehren mit dem Schild des Glaubens und was es da alles so für Tipps gibt. Wahrlich, ich sage euch, Johannes 12, 24, und ich bringe mal diese neue Theologie in Erinnerung ob eines leeren Kreuzes, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es hernach viel Frucht. Und wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Das sind jetzt nicht die Sätze, die wir mit dem Markierer in der Zeit, wo man noch die Bibel auf Papier las, immer markiert. Aber wir übersehen sie gerne. Also wir springen halt drüber. Möge das ein anderer verstehen. Das sind nicht die Worte des Herrn für mich, nicht wahr? Aber sie stehen in deiner Bibel. Markus 8, 34. Und als er die Volksmenge inklusive seiner Jünger zusammengerufen hatte, sagte er, wenn jemand mir nachkommen will, er verleugne sich selbst, andere Variante des Selbsthasses, und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. und bringt jetzt eine ganz andere Perspektive. Christus, der Sieger, geht ans Kreuz. Die alten Christen mit ihrer Theologie à la Petrus sagen, nee, das geht hier noch von Sieg zu Sieg. Und Jesus sagt jetzt noch etwas Schlimmeres und sagt, die, die ihm nachfolgen, an ihn glauben, auf die wartet auch ein Kreuz. Und interessanterweise ist dieses Kreuz nicht etwas, was wir automatisch bekommen. Wir können davor fliehen. Jesus musste in der Lehre, er sprach die Wahrheit, sagen, ihr müsst das Kreuz aufnehmen. Ihr müsst euch dem Prozess auch von Leid in eurem Leben stellen. Nicht verdrängen, nicht schönreden, nicht so tun, als gäbe es das nicht, sondern es gibt ein Leid, es gibt ein Kreuz für jeden. Und dein Kreuz ist nicht vergleichbar mit Jesu Kreuz. Was er am Kreuz durchlitt, ist einmalig, weil er heilig war und ohne Sünde. Und sein Kreuz brachte ein Opfer, das ein für alle Mal gültig ist und keiner Verbesserung bedarf durch dein Leid oder durch das Leid der Gemeinden weltweit. Sondern es geht um dich und deine Entwicklung und vor allen Dingen um die Frucht deines Lebens, die noch möglich wäre, wenn du bereit wärst, auch in dir etwas sterben zu lassen, was du gerne am Leben hältst. Diese Frage, wer sein Leben liebt, verliert es. Oder anders aus der Landwirtschaft gesprochen, wenn dein Leben ein Saatkorn wäre und es bei dir gehalten wird, vermehrt es sich in der Idee Gottes zur Speisung anderer nicht, sondern es bleibt allein. Wenn du aber dich überreden lässt, und hier darfst du als einer, der nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wird, auch auf die Würde deines freien Willens achten. Bitte, dem kannst du dich nicht entziehen. Gott hat dich nicht mit Instinkten belegt, wie die Vogelwelt, die von Süden nach Norden fliegt regelmäßig und umgekehrt, sondern du sollst ein Mitarbeiter Gottes sein. Mitmachen, mitarbeiten, und dann wirst du auch in deinem Leben Abschnitte haben, die dir nicht schmecken. Und jetzt die Frage, wie du reagierst. Wenn du sagst, damit will ich nichts zu tun haben, das ist alles nur etwas, was einem Siegeskind Jesu nichts schaden kann und überhaupt nicht rankommt. Du kannst so ein Verdrängungsweltmeister tatsächlich werden, aber in dem Moment, wo du dein Kreuz darin entdeckst und auch bereit bist, hier ein Stück Weg zu gehen mit Jesus, dann wartet etwas auf dich. Während du selber Nachteile erlebst, werden geistliche Prozesse in dir reifen, die anderen Menschen dienen. Wer sein Leben wahren will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, darum geht's, wird es finden. Denn was nützt es einem Menschen? Interessanterweise kommt jetzt gleich eine kapitalistische Lehreinheit. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben dabei einbüßt? Jesus vergleicht nun dieses Kreuz auf sich nehmen mit dem, was der Mensch am liebsten macht, auch werbetechnisch am leichtsten überredbar ist, reich werden, sich verwirklichen, durch die Menge von Anschaffungen den Leuten zeigen, wie wertvoll man ist, um so sich ins rechte Licht zu rücken und Bewunderung zu bekommen von den Menschen. Interessant ist, dass Jesus auf dem Weg zum Kreuz, was seine Hauptmission war, die Leute eigentlich immer beschwichtigte, wenn er ein Wunder getan hatte, dass sie davon nicht so viel rumreden. Er suchte dort nicht seine Ehre. Seine Ehre war, sein Leben zu lassen, aufgrund des Willens des Vaters, von dem er kam. Das ist nicht etwas, was wir leicht hören und was leicht unser Herz erobert, aber er wollte eben Frucht bringen. Wir folgen diesem Gedanken. Die Bibel ringt darum, mit vielen Sätzen, dass wir Gott vertrauen sollen. Wann muss man vertrauen? Dann, wenn Lebensumstände Misstrauen wecken wollen. Dann muss man vertrauen. Ich stelle mir so vor, Mose geht mit dem Volk Israel raus aus der Versklavung nach 400 Jahren, landet am Roten Meer. Die Soldaten der Ägypter haben sich aufgemacht und jetzt presst es. Da der Tod, dort der Tod. Da der Ertrinken, hier unter Gefangenschaft oder Schwert sterben. Das sind nicht die Sachen, wo man jetzt wieder einschläft, ein Mittagsschläfchen macht oder so. Das ist, da fährt man hoch, da steht man unter Adrenalin und fragt sich, kann ich jetzt noch Gott vertrauen, wo so eine Spannung in meinem Leben ist? Und das erwartet Gott, hier zu ruhen. Denken an Jesus, der in einem stürmischen, auf einer stürmischen Bootsfahrt, wo die Bootsleute um ihr Leben kämpften, schlief. Außergewöhnlich. In welch einer Ruhe er sich dort bewegte. Warum? Was kann uns zum Vertrauen bringen in schwierigen Lebensabschnitten? Es heißt in der Bibel, Jesaja 55, 8, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Da macht Gott etwas deutlich. Wenn er Menschen findet, die ihr Leben ihm geben, damit er sich durch sie verherrlicht und sein Werk und sein Reich und seine Hilfe den Menschen austeilt, dann muss man erleben als einfacher Mensch, dass Gott für einen höhere Gedanken hat, als wie man es selber fassen kann. Als Vater von 5 Kindern weiß ich, dass ich mit meinen Kindern viele sogenannte Angstbarrieren trainiert habe, dass sie das überwinden. Es geht los mit Wasservertrauensübungen, wie lerne ich schwimmen? Und manches konnten sie nicht verstehen, wenn ich was gemacht habe, obwohl ich es erklärt habe, weil die Angst war zu stark. Dann blieb mir nur zu sagen, vertrau mir. Ich leg dich jetzt auf den Rücken und du hältst mit einer Hand deine Nase zu, holst einmal tief Luft und ich schieb dich auf dem Wasser hin und du wirst dich ganz ausstrecken und merken, dass du nicht untergehst. Aber Papa, ich will da nicht. Komm, vertrau mir. Und dann waren meine Gedanken höher als das, was das Kind denken konnte, weil es von der Angst unterzugehen, Wasser zu schlucken und so weiter beseelt war, konnte ich es durch die höheren Gedanken und nur über den Weg des Vertrauens in diese Position reinbringen und zu einer neuen Erfahrung bringen, die sonst ausgeblieben wäre. Jesaja 53, 10 wird uns das andere Evangelium, das eben den Christus am Kreuz zeigt, vorhergesagt. Doch es gefiel dem Herrn, dem allmächtigen Gott, ihn, Jesus, zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Boah, der Satz tut weh. Wenn er sein Leben als Schuldopfer aber eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Und seine persönlichen Tage werden verlängert. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Merkt ihr den Aufbau dieser Prophetie? Sie zeichnet Karfreitag in der ersten Hälfte, alles dunkel, ihn zu zerschlagen, ihn leiden lassen, Schuldopfer. Dunkel, dunkel, dunkel. Karfreitag. Dann aber wird er Nachkommen sehen. Seine Tage werden verlängert. Und was der Herr durch ihn tun will, wird gelingen. Und plötzlich sind wir in dem Positivbereich. Die Bibel zeigt uns, könnten wir jetzt stundenlang noch tiefer reingehen, zeigt uns regelrecht, wie immer wieder dieser Karfreitag vor dem Ostersonntag seine Bedeutung hat. Das ist nicht nur im Kirchenjahr so festgelegt, das sind geistliche Gesetze, die dein Leben betreffen. Noch einmal, nimm das mit, über den Gottesdienst hinaus. Nimm dein Kreuz auf dich. Entdecke es. Es gibt dein Kreuz. Entdecke es. Vielleicht entdeckst du es noch im Laufe dieser Predigt. Jesaja 53, 11. Um der Mühsal seiner Seele willen. Also Jesus war auch psychisch gefoltert. wird er Frucht sehen. Und er wird sich sättigen. Auch hier sehen wir wieder das Leidensprogramm, Psychofolter, aber hernach Frucht. Denn es muss so sein. Was muss so sein? Naja, dass wir leiden, Hebräer 2,10. Um deswegen willen alle Dinge, durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, also von Jesus ist hier die Rede, es musste so sein mit seinem Leid. Er ist der Urheber ihrer Rettung, durch Leiden vollkommen zu machen. Und das schlägt ihn fast den Boden aus. Ich predige Schwarzbrot. Jesus Christus, der Sündlose, soll der Bibel nach aus der Sicht Gottes vollkommen gemacht werden. Schwer zu verstehen. Aber sündlos heißt nicht vollkommen. Das heißt, an geistlicher Weite, an Mitempfindung für andere Menschen kann Neues erobert werden, das nie in unserer Seele aufkommen würde, es sei denn, wir durchleiden selber das, was andere Menschen gerade durchleiden, und wir können zu Trost, zu Tröstern werden an ihrer Seite. Ich lese das mal weiter, da wird das erklärt. Daher musste er in all den Schwierigkeiten, lieben Schwestern und Brüder, euch gleich gemacht werden, damit er, Jesus, barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde für euch. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Und da sehen wir plötzlich Kräfte heranreifen in dem leidenden Menschen Jesus, um so später durch Gott gefügt, er musste leiden, damit er Leben verteilen kann und Hilfen verteilen kann, zeigt uns die Schrift genau in diese Richtung, auch an Jesus, dem Vollkommenen. Wir neigen zumindest, sonst habe ich das so als Kind in Erinnerung, es war eine recht gesetzliche Gemeinde, in der ich da mit meinen Eltern zusammen war, dass irgendwie dieser Aspekt, der ist krank geworden, der hat gesündigt. Oder Bonke erzählte mir mal, da ist ein Mitarbeiter, als er mit dem LKW unterwegs war und Sachen transportiert hatte, durch einen anderen LKW, der ihm frontal entgegen ums Leben gekommen, mit dem Beifahrer. Und dann hätte ihm auf einer Missionskonferenz in Stuttgart jemand gesagt, ja Bonke, da muss doch Sünde sein in eurem Team, dass sowas passiert. Ich will jetzt nicht seine Antworten nehmen und sagen, aber es ist tatsächlich so, wenn du in dem Moment, wo Schaden in dein Leben kommt, Kritiker und Richter um dich hast, ist der Weg doppelt schwer. Aber Jesus ist einer, der Barmherzigkeit hat in Bezug auf die Leiden in dieser Welt. Er hat Barmherzigkeit bei denen, die schwere Wege gehen, denn er hat ja selber gelitten, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Und Jesus selbst sagt diese Frage zum Gott, zu seinem Vater im Himmel, warum? Und sie scheint berechtigt. Und man muss auch warten, bis sich dieses Warum klärt im eigenen Leben. Man kriegt nicht gleich eine spontane Antwort, so wäre ja schön, ein Lautsprecher des Himmels erschall, deswegen und deswegen und deswegen. In dem Moment, wo das Leid da ist, bist du auch emotional ganz dunkel drauf. Wir haben hier einen Psalm gesungen, den 23. Psalm während der Lobpreiszeit. Und der beginnt ja wirklich sieghaft. Ne? Der Herr ist mein Hirte. Boah, was für ein Bekenntnis. Es ist nur ein Gott. Mir wird nichts mangeln. Was für eine Proklamation auch in die Zukunft hinein. Und dann geht es so munter weiter und dann wundert man sich, dass da doch ein dunkler Vers ist. Und wanderte ich auch durchs dunkle Tal oder wie es hier gesungen wurde, durch das Tal des Todes. Letztendlich steht im Hebräischen wörtlich durch das Tal der Finsternis. Und Finsternis steht für sehr viel, was dem Menschen nicht gefällt. Das Gegensatz von Licht, Heilung, Freiheit, Vergebung und so weiter. Christus, das Licht der Welt, Finsternis, ist das, was trübe ist, was nicht leicht ist. Und so wird unser Herr letztendlich auch uns gezeigt. Er wurde fraglos geführt durch den Heiligen Geist, hat übernatürlich gewirkt und kam in so viele Leidenssituationen hinein, um uns barmherzig zur Seite zu stehen. Und so fing Jesus zur Passion letztendlich Christi an, die Leute zu lehren und sagte, er muss vieles leiden. Ich habe mal eine Studie gemacht, dass Christus nicht nur das Kreuzesleid durchtrug, sondern er hat, ich glaube, 20 verschiedene Leidensformen auf sich genommen, um uns später damit zu beschenken. Nicht? In der Geiselung zum Beispiel liegt die Heilungsgnade, während sein vergossenes Blut am Kreuz für die Vergebung der Schuld ist. Während die Verstoßung und Verlassensein von seinen Jüngern seine Einsamkeit uns Gemeinschaft schenkt. Durch seine Gnade, durch den Heiligen Geist und vieles mehr. Lohnt sich mal, das alles anzuschauen. Paulus, der ein Nacheiferer Christi wurde, hat interessanterweise nicht nur Offenbarung gehabt über Gemeinde und über Charismen und Abendmahl und so weiter, Gemeindezug, sondern auch über Leid. Hört euch mal seinen Satz an. Philipper 1,29. Denn euch, ihr lieben Christen, ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben. Da muss ich mal stehen bleiben. Hey, der Glaube hat doch die größte Verheißung auf dieser Erde. Dem Glauben ist alles möglich, steht in meiner Bibel. Und wenn jemand an Christus zum Glauben kommt und ihn zum Herrn macht, dann jubeln doch die Engel im Himmel scharenweise. Und die Gemeinde des Herrn freut sich. Was gibt es Größeres, und das sage ich auch mit dem evangelistischen Herz, als Menschen zu Jesus zu bringen? Und jetzt wird dieses großartige Ereignis relativiert. Nicht allein an ihn zu glauben. Was kann denn noch größer sein, als an ihn zu glauben? Bitteschön. Und jetzt kommt's. Sondern auch für ihn zu leiden. Na klasse. Das ist wieder so ein Satz, den man rausreißen möchte oder schnell überhüpfen will, dass er da nicht steht. Aber das wäre der Karfreitag auslöschen. Das ist einfach ein Fehler, denn im Leid liegt keine neue Theologie, sondern eine weitere Fortsetzung der Theologie, dass das selber Sterben, genauso wie Christus gestorben ist, das Leiden für ihn oder Anteilnehmen an sein Leiden, geistliche Frucht, Gottes höhere Gedanken freisetzt und dadurch Christen Tiefgang bekommen. Ich staune, besonders in den Wohlstandsländern, gerade da, wo größere Gemeinden, Tausende und so, zusammen sind, wie stark das Konsumbedürfnis die Gemeinden lenkt. Die Leiterschaften solcher Gemeinden stehen unter einem unheimlichen Stress, dieses Konsumbedürfnis der Leute ständig zu bedienen. Es muss einfach mehr, es muss besser, es muss einfach großartiger, endlos. Und ohne das, während sie das bedienen, merken sie gar nicht, wie sie Christen verwöhnen. Das heißt, verwöhnte Christen aus den Jesusgläubigen machen. Und ich weiß nicht, kennt ihr aus eurer Familie jemanden, der verwöhnt wurde? Ist nicht schön, so ein Mensch. Das kann einem wirklich leid tun. Weil er hat nicht bekommen, dass er sein Joch in der Jugend trägt, wie es Salomo so schön sagt. Es wäre aber gut, wenn er in seinen Erziehungsjahren tatsächlich Grenzen gesetzt bekommt und merkt, was für eine Konsequenz darin liegt, wenn man lieblos ist, unbarmherzig ist und nicht nur gebt mir, sondern ach komm, gib du mal, dien du mal im Schweiße deines Angesichts, komm, hilf du mal, setz du dich mal ein. Komm und pack zu. Hier in diesem Satz, nicht allein an ihn zu glauben, nimm den bitte mit, sondern auch für ihn zu leiden. Ich weiß, einem verwöhnten Christen passt diese Predigt nicht, Aber es gibt ja immer noch verborgene Gnaden, dass solche Sätze nachhallen. Geliebte, Petrus wusste da auch was zu sagen, nicht nur Paulus, der eine Leidensbiografie hat. Lasst euch durch das Feuer unter euch, das euch zur Prüfung geschieht. Jetzt kommt ein neuer Gedanke des Leidens, nicht verunsichern oder befremden. Als begegne euch etwas Fremdes, sagt es normalo, komplett normal, dass ein Christ in seiner Nachfolge zu Jesus durch Leidabschnitte geht. Freut euch vielmehr, insoweit ihr an den Leiden des Christus teilhaftig werdet. Du sagst ja auch, dass Christus arm wurde, damit wir reich würden. Die Bibel sagt, dass er auch seinen Willen aufgegeben hat. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Dieses Opfer des eigenen, ich will aber, ist Kreuz auf sich nehmen, damit er später einmal in uns das Wollen schenkt und das Vollbringen schenkt. Das heißt, in seinem Leid liegt hinterher geistliche Multiplikation, Fähigkeit, in anderen Menschen etwas zu wirken, was sonst nicht zustande käme. Das alles wird hier von Paulus erklärt und sagt, wenn du durch solche Leiden um Jesu Willen gehst, du, dann freu dich mal darüber. Wenn du auch wegen Christus geschmäht wirst, dann soll dir das nicht peinlich sein. Der Grund dafür ist, dass der Geist der Herrlichkeit, die sagen auch Salbung, Gottes auf dir ruht. Das heißt, eine Gemeinde kann gar nicht so Friede, Freude, Eierkuchen leben in dieser Gesellschaft, dass alle klatschen. Egal wie modern ihr werdet, egal welche aktuelle Musik ihr spielt, welche technischen Möglichkeiten ihr investiert, welche hübschen Räumlichkeiten ihr oder Sozialprojekte, ihr werdet gar nicht verhindern können, wenn der Geist der Herrlichkeit bei euch bleibt, dass man gegen euch ist. Deswegen stresst euch nicht, den Menschen zu gefallen, ist ein never-ending story mit wenig Verheißung im Finale. Vielmehr ist es so, wenn ihr nicht geschmäht wird, dann habt ihr den Geist betrübt, deine Herrlichkeit hat sich distanziert, dann werdet ihr Freunde dieser Welt. Ach na ja, das hätte ich jetzt nicht sagen müssen, aber es gibt ein paar, die brauchten das jetzt. In Apostelgeschichte 5,41 heißt es, sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, also da wurden die gerade mal kurz durchgepeitscht, voller Freude, dass sie nun gewürdigt worden waren, für den Namen des Herrn Schmach zu leiden. Die sind komplett anders drauf. Aber sie wussten voller Freude, das ist die Salbung, die auf uns ist, und der Geist dieser Welt, der ja auch seine Mitarbeiter hat, der ist dagegen. Und für uns zu verunsichern, uns auf diesem Weg die Herrlichkeit Gottes zu rauben, indem wir bitter werden. Er hätte ja auch sagen können, ja, wo ist denn der Gottesschutz? Warum durften die Hand legen und uns auspeitschen? Wo sind die Engel des Herrn, meine Bodyguards? Warum haben sie die nicht tot umfallen? Ne? Es gibt ja diese Theologie der vielen Fragen ohne Antworten. 2. Korinther 4,9. Ja, sagt Paulus, wir sind verfolgt worden. Aber denkt nicht, dass wir verlassen wurden. Wir sind niedergeworfen worden, aber vernichtet haben die unseren Glauben nicht. Wir sind alle Zeit am Sterben Jesu und am Leib umhertragen, unterwegs, damit auch das Leben Jesu in unserem Leibe offenbar werde. Da merken wir wieder Karfreitag und dann kommt das Leben. Folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. Während du leidest für jemand und wird der andere noch gesegnet. Was für ein Programm, das ist, das schmeckt nicht wirklich. Nein, komm, sei ganz ehrlich. Es sei denn, der Geist in dir ist so stark, dass er sich in deinem Herzen freut und du ein Ja dazu spürst. Hebräer 12, 18, achte darauf, dass nicht irgendjemand an solcher Gnade Gottes Mangel leide. Dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit entsteht Und ihr lieben Leute, das ist der Punkt. Wenn es nicht so läuft in deinem Leben, wie du dir das wünschst und erbeten hast natürlich bei Jesus, dann könntest du zu Recht enttäuscht sein. Es gibt zwei Möglichkeiten, jetzt über das Wort enttäuscht nachzudenken. Das eine ist die Enttäuschung, die einen Menschen bitter macht. Und sagt, Herr, wenn du mir hier nicht hilfst und nicht geholfen hast, dann arbeite ich auch nicht mehr so doll mit. Dann spende ich auch nicht mehr so viel. Also wir machen einen Deal, wir erpressen Gott, meinen wir. Aber in Wirklichkeit entsteht in uns eine Bitterkeit, durch die wir selber verunreinigt werden. Das heißt, unser geistliches Leben und die Ambition, sauber zu sein, verlässt uns. Und wir sündigen mutwillig, um Jesus zu bestrafen, zu sagen, das hast du davon, weil du mir meine Wünsche nicht erfüllt hast. Und es gibt noch die andere Auslegung, dass wir enttäuscht sind, nämlich, dass die Täuschung jetzt entlarvt ist und weg ist. Und das ist die schönere Enttäuschung. Wenn wir dachten, dass alles nur auf Wolke 7 nach Psalm 23 der Anfangsverse läuft, dann haben wir nicht zu Ende gelesen, sondern wir wissen aus der Heiligen Schrift tatsächlich, es gibt ein Tal, das hat Finsternis, bei dem einen so, bei dem anderen so, bei dem anderen so, wie auch immer. Und der Psalm geht aber weiter. Hernach führst du uns auf fette Weide. Und im Angesicht meiner Feinde, die da im finsteren Tal mich quälen wollte, schenkst du mir voll ein. Lieben Leute, das ist genau das, was man als Bibelleser mitlesen muss. So gesehen bin ich auch gar nicht mal so sehr ein Pfingstler, sondern ein Bibelchrist. Das habe ich in der Türkei gelernt. Istanbul von den Christen. Als ich sie fragte, welche Konfession gehört ihr, nach 15 Konfessionsvorschlägen, wo sie immer noch Nein sagten, fragte ich, wie würdet ihr euch bezeichnen? Bibelchrist, haben sie gesagt. Also. So, im Finale möchte ich euch noch unterhalten, gleich mit einer sehr eindrucksvollen kirchengeschichtlichen Begebenheit. Tatsache ist, wer sein Leben findet, verliert es, aber wer es auch hingibt um Jesu Willen, der wird es gewinnen. Bin ich schwach, dann bin ich stark. 2. Korinther 12,10 gehört zu seinem Programm. Das heißt, nicht das, was den Leuten so gefällt, sondern letztendlich, was Gott gefällt, soll siegen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott in dieser finsteren Talzeit lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8, Vers 28. Das sind die höheren Gedanken Gottes. Dein persönliches Leid ist nicht dazu da, dass du verbitterst. Dein persönliches Leid, im persönlichen Leid kannst du vertrauen, dass Gott höhere Gedanken hat, weil du ihn liebst und die fette Weide auf dich wartet. Deswegen sagt Paulus, sagt Dank alle Zeit, Gott Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus für alles. Puh. Aber steht für alles, inklusive dem dunklen oder dem finsteren Tal. So kann es sein, dass irgendetwas läuft, was einfach schief ist, nämlich dein Sohn. Ach, dein Sohn, der ist nicht gläubig geworden. Früher war er noch, aber jetzt macht er schlimme Sachen. Und so leidest du als Mutter, als Vater und regst dich auf, hast ihm schon so manchen Einlauf gegeben und wolltest ihn da wachrütteln, hat alles nichts gebracht. Fronten haben sich nur verhärtet. Hier setzt dein Kreuz an. Wie wär's denn mal mit geistlichem Warten? Hat Jesus nicht so eine Geschichte erzählt von dem Vater, der zwei Söhne hat? Und der eine war dann der verlorene Sohn. Und hat der Vater, wann hat er gewartet? Immer zu den Festtagen, ne, zu seinem Geburtstag, dass der Sohn sich mal meldet. Jeden Tag hat er geguckt, ob er kommt. Das auszuhalten, heißt ja jeden Tag gucken und enttäuscht werden. Er kam nicht, er kam nicht, er kam nicht, er kam nicht. Manche schützen sich und sagen, na, gucke ich mal, ob er sich Weihnachten meldet oder so. Wir bleiben dran, wir halten diesen Schmerz aus, wir zeigen Gott, dass, und wir glauben, dass unsere Gebete erhört werden. Wir gehen diese finstere Strecke, weil wir wissen, am Ende wird er kommen. Und dann werden wir ihn in den Arm nehmen. Ich weiß nicht, wie viele finstere Varianten es in Familien gibt. Es muss jetzt nicht die ganze Litanei von Krankheiten oder Psychobeziehungen dargestellt werden. Es mag auch Perspektivlosigkeit geben oder wie wir es in dem Fürbittengebet aufgenommen haben. Ich bin allein, ich will nicht mehr allein, ich möchte zu zweit, ich brauche eine Frau. Ich hoffe, da ist auch eine Frau, die mich braucht und so weiter. In diese Richtung. Dunkle Zeiten in dieser Orientierung. Man hat schon gebetet und kommt denn eine? So, jetzt ist die Spannung. Wie warte ich? Werde ich bitter, weil ich noch keine bekommen habe? Oder sage ich im Glauben, es wird? Nach dem finsteren Tag kommt eine fette Weide. Und hier setzt die Sprache des Glaubens an. Im finsteren Tal. Da setzt die Sprache des Glaubens an. So kennen wir Leute Israel auf dem Weg nach Kanaan. Da haben sie Durst gelitten, da haben sie sich vor den Mauern Jerichos klein gefühlt und vieles mehr. Wir haben die Geschichte von Hiob im Sinn, der komplett alles verliert. Erst Mitarbeiter, dann Hab und Gut, dann seine Partykinder gleich 10 an der Zahl tot, dann verliert er seine Gesundheit und seine Frau verliert den Glauben. Und es ist schon eine Radikalkur. Und natürlich kamen die Freunde und sagten, irgendwo muss Sünde in deinem Leben sein. Aber es gibt tatsächlich noch etwas Höheres an Gedanken. Und das sieht man dann, als es durchgestanden hat, dass hinterher war alles doppelt, ne? Doppelt, doppelt. Und das zeigt, er führt uns im finsteren Tal und hernach kommen die fetten Weiden und der Tisch, der voll gedeckt ist. Und Leute, genau so sollt ihr unterwegs sein. So vermeidest du Bitterkeit in deinem Herzen. Weil wenn Bitterkeit in dein Herz reinkommt, wirst du schwach. Das steht in Hebräer 12 genauso. Deine Knie werden schwach, das heißt Wege, die du vorher geistlich gegangen bist, kannst du nicht mehr gehen, die humpelst du allerhöchstens ab. Deine Hände, die früher noch zugepackt haben, die werden schwach und motivationslos und letztendlich gehst du krumme Wege auch in deinem Herzen und Hurerei kommt in dein Leben und vieles mehr. Steht da alles. Nur wegen Bitterkeit. Aber Karfreitag braucht einfach höheres Denken. Und das ist das, was ich hier so weitergebe, als, wie sagtest du, Postbote, ja. So, könnt ihr es ertragen, dann müsste ich jetzt an dieser Stelle eigentlich aufhören, aber ich möchte euch noch diese schöne Geschichte vorlesen, die ich in Armenien entdeckt habe und ich möchte sie bekannt machen. Und habe sie mal hier und da erwähnt. Und zwar von einem Mann namens Gregorius. Es geht hier um ein Land, das eine besondere Geschichte hat. Ich habe in diesem Hauptstadt Erevan öfters gepredigt und man hat mir dort einen heiligen Platz gezeigt, eine Kapelle, und der Hintergrund ist folgender. Ich lese aus der Kirchengeschichte, die ja nicht nur in der Bibel, der Apostelgeschichte festgehalten ist, sondern auch weitergeschrieben wurde. Nach der Himmelfahrt unseres Erlösers Jesus sandte der Apostel Thomas, einer von den 12, den man auch Thaddäus nannte, einen von den 70 nach Edessa, den Abgar zu heilen und das Evangelium nach dem Wort des Herrn zu verkünden. So berichtet der armenische Historiker Mose von Horene. Thaddäus heißt darum auch der Apostel der Armenier. Ebenso war auch der heilige Apostel Bartholomäus in Armenien tätig, wo er auch den Märtyrertod erlitt. Aber durch Thaddäus und Bartholomäus verbreitete sich das Christentum nicht lange in Armenien, weil sie beide den Ketzertod starben. Das Götzentum nahm wieder Überhand für 3 Generationen. Das ist der Fluch, wenn man das Evangelium letztendlich verweigert. Und dann, nach 3 Generationen, Anfang 315 aufwärts, schickte Gott einen anderen Mann in das Land, um das Evangelium erneut zu verkünden. Und das war der Gregorius, den man später auch Gregorius den Erleuchter nannte, weil wenn er redete, gingen immer Lichter auf bei seinen Zuhörern. Dieser wurde, nachdem Tridat, der dritte Sohn des Königs, an die Spitze kam, das war schon 286, der hatte eine große Macht und war dem Götzendienst der zoroastrischen Göttin Anatia geweiht und voll unter ihrer gedanklichen Herrschaft, und er zwang oder wollte den Gregorius zwingen, dass dieser auch diesen zoroastrischen Göttin anbetet. Der weigerte sich. Daraufhin hat man ihn dann später unter Folter immer noch nicht weich bekommen und hat ihn zum Tod verurteilt, der König selbst. Und zwar, es gab einen grausamen Tod dort vor dem Berg Ararat, wo man auch die Arche Noah vermutet. Das ist ein großes, weites, fruchtbares Tal im Norden von Erevan. Und dort gibt es ein Phänomen, da gibt es so 60 Zentimeter breite Löcher, die bis zu 20, 30 Meter in die Erde gehen. Wer da rein ist, fällt, der kommt da auch nicht wieder raus. Und in so ein Loch haben die den Gregorius reingetan, zum Tode verurteilt. Und nun kommt die Gottesgeschichte. Eine Bäuerin, die auf dem Feld war, sieht das. Und es kam auf ihr Herz, dort täglich ein Stück Brot reinzulegen. Sie machte das dann später noch mit ein paar anderen Bäuerinnen. So, und vergingen nicht nur Wochen und Monate, sondern auch Jahre. Und nach 13 Jahren ist der König so krank, die Geschichte beschreibt, er hätte ein Schweinsgesicht und Schmerzen Tag und Nacht, dass seine Ärzte, die ratlos waren, ihm rieten, es gäbe doch da diesen Gregorius, der Heiler. Der hat doch so manche Kranke geheilt. Möge er doch nach ihm schicken. Der König sagt, ach, der ist doch schon lange tot. Ja, aber wenn er denn mit so einem übernatürlichen Gott in Verbindung steht, wer weiß. Dann hat er also seine alten Soldaten, die damals Dienst hatten, befohlen, den Gregorius zu suchen. Und die finden den Mann lebend und holen den nach 13 Jahren, seine Haut sei aschfahl gewesen, keine Sonne gehabt, aus diesem Loch. Reinigen ihn. Man stelle sich dieses Loch vor. Was für ein finsteres Tal. Da war kein Nebenraum für Toilette oder so. Da wurde Grundwasser getrunken und täglich kam ein Stück Brot runter. Dass dieser Mann in seinem finsteren Tal sich fragt, warum, ist doch logisch. Aber Gott wird es ihm später mal erklären. So lange muss man vertrauen, stimmt's? Warum? Vertrauen. Und dann wird er vor den König geführt, frisch gebadet, und zuallererst kniet er sich nieder, sagt, o König, ich kniee mich zuerst nieder vor meinem Herrn Jesus Christus, der mich am Leben erhalten hat. Und dann sagte der König, er bräuche Hilfe von diesem Gott, er leide. Dann hat der Gregorius für ihn gebetet, und es brauchte ein paar Tage, dass er völlig gesund war. Daraufhin hat er alle seine Minister versammelt und Gregorius eingeladen, zu ihm zu sprechen. Die haben sich alle auch auf Geheiß des Königs gebeugt und Jesus Christus als Herrn angenommen. Das ging durchs ganze Land. Alle Regenten mussten genau diesen gleichen Prozess durchlaufen, das Evangelium hören und eine Entscheidung treffen. Der König sagt, bitte, ihr seht, er hat mich gesund gemacht. Das ist der wahre Gott. Bitte, beugt eure Knie. Und dann ließ er Kirchen bauen. Und so wurde Armenien im 3., 4. Jahrhundert, um 325 nach Christus, das erste christliche Land. Weil einer 13 Jahre geistlich wartete in einem finsteren Loch. So, wenn du Leid hast, klage nicht auf hohem Niveau. Also ich habe das für mich so beherzigt, als ich das damals in der Kirchengeschichte entdeckte, dachte, ach Ingolf, jetzt, du sitzt doch nicht im Loch seit 13 Jahren, jetzt tu dir mal nicht selber leid, sei mal tapfer, freu dich, dass du gerade schwere Zeiten durchläufst, preise deinen Herrn, er wird dir Überwinderkraft geben und es kommen bessere Zeiten. Könnt ihr da Amen zu sagen? Wollen wir noch aufstehen und beten?